Ja, hallo, hello everybody, grüß Gott und hallo und schön, dass wir uns wieder hören. Jetzt gibt's den Monte Carlo Grand Prix, Grand Prix de Monaco. Das ist natürlich etwas, worüber, ja, also auf das eigentlich jeder Podcast jedes Jahr wartet. Endlich mal ein Grand Prix, der nicht nur Formel 1 ist, sondern der auch wirklich gewachsene, sagen wir mal, Glamour-Strukturen hat, der ein tolles Fürstenhaus hat. Jeder kennt Charlene und den Chef, den Albert, und jeder ist eigentlich sicher, in Monaco ist was geboten. Und ich sag dir, Jenny, ich bin eigentlich nur deswegen hingeflogen und habe gedacht, das gebe ich mir jetzt mal und schau mal, was da alles los ist.
Bonjour.
Ja, und wenn du mich schon,
Bonjour am Monaco.
Wenn du mich schon hängen lässt, indem du einfach da mutwillig nach Düsseldorf oder irgendwo hin zu so einem Footballspiel abhaust, habe ich gedacht, jetzt schaue ich mir das mal wirklich ganz genau an. Also ich bin
Christian. Ich habe gerade Worte von dir gehört, die ich niemals geglaubt hätte zu hören. Du bist nach Monaco geflogen, um dir mal so das Ganze anzugucken und nicht wegen Motorsport?
Naja gut, das ist eine Interpretation deinerseits. Natürlich war es der Motorsport, das ist ja eh klar. Aber weißt du, ich meine, du wohnst in Monaco, ich habe das ja nur eher selten. Ich bin ein armer Bundesbürger und deswegen komme ich da in diese glamouröse Welt der Reichen und Schönen nicht so oft hin. Aber ich muss sagen, Monaco hat sich von seiner allerbesten Seite gezeigt. Und die Tatsache, dass ich nur Donnerstag und Freitag da war, hat natürlich einen entscheidenden Vorteil gehabt, weil als der Stress dann richtig groß wurde, war der Christian schon längst wieder in Köln und hat bei RTL eine Sendung gemacht, nämlich Qualifying in Monaco. Also, ich war jetzt oft genug da. Ich bin seit vielen, vielen, vielen Jahren immer wieder jedes Jahr Grand Prix von Monaco, klar. Und das ist schon immer anstrengend, weißt du. Ich meine, für dich ist es alles easy, weil du weißt ja genau, wo die Rolltreppen sind und wie man da zu Fuß von A nach B kommt. Durch irgendwelche Lifts und sonstigen Abkürzungen. Ich bin ja immer zu Fuß unterwegs und muss dann immer die große Route nehmen, um irgendwie außen rum zu kommen, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Und deswegen fand ich es jetzt sehr erfrischend, eigentlich nur dann da zu sein, wenn eh nicht so viel los ist, also Donnerstag und Freitag. Das hat mir sehr gut gefallen, weil diese Atmosphäre und dieser Kick, den man da kriegt von den Autos, die man so nah mitbekommt, und von dieser einmaligen Rennatmosphäre. Es ist Rennatmosphäre. Es ist nicht nur Glamour. Es ist Racing. Ja. Das ist einfach toll.
Monaco lebt und das als Anwohner, kann ich auch sagen, seit Wochen und Monaten diesen Sport, weil die Barrieren und die Strecke, die wird ja im März beginnen, die schon mit dem Aufbau. Und dann ist natürlich ab Ende April steht die Strecke wirklich komplett, weil dann ja zuerst die Formel E, dann der historische Grand Prix und jetzt eben dann noch die Formel 1 dort gefahren sind in den letzten 6 Wochen. Und ich bin sehr traurig, dass ich dieses Wochenende nicht dort sein konnte. Aber es ist auch wirklich anstrengend, weil das wissen die Leute, die noch nicht dort waren oder die vielleicht schon mal in Monaco waren, aber natürlich nicht oder während des Grand Prix. Ihr habt keine Ahnung, wie stressig das ist, weil alles ist gesperrt, die Wege sind blockiert. Selbst Anwohner, die um die Strecke herum wohnen, die bekommen dann spezielle Pässe umgehangen, sonst kämen die überhaupt nicht in ihre Wohnungen rein. Und dann bekommst du auch nur eine bestimmte Anzahl an Pässen, wie, ich sag mal, von deiner Wohnungsgröße abhängend, dass du auch gar ja nicht irgendwie dann plötzlich 20 Freunde oder sowas einladen kannst, wenn du eine kleine Wohnung hast, dann kriegst du vielleicht nur 5 Pässe und dann darfst du halt nur 5 Leute bei dir einladen zum Gucken. Das ist ja speziell, sagen wir es mal so, speziell. Und dann natürlich, klar, alles um den Casinoplatz herum, da ist so ein kleiner Park, da haben die dann selbst Zäune um die grünen Grasflächen aufgebaut, damit da eben dann auch irgendwie keiner das dreckig oder kaputt tritt, weil es sind natürlich schon wirklich unfassbar viele Menschen, die dann da rumlaufen, und die Wege, die sind klein, die Straßen sind eng. Es ist mühsam. Also ich bin jetzt ich bin jetzt gerade noch in Deutschland und das auch noch knapp zwei Wochen wegen der Arbeit, ist das einfach am einfachsten so. Und wenn ich dann aber im Juni zurück nach Hause komme, da wird schon sehr viel abgebaut sein. Der Aufbau, der dauert immer sehr lange. Mit dem Abbau sind die relativ schnell, zumindest so, ich sag mal so, um den Casinoplatz auch herum. Unten da, wo der Hafen ist, da dauert es dann wahrscheinlich noch ein bisschen länger oder bis dann wirklich das allerletzte bisschen weg ist. Es vergehen wahrscheinlich doch locker 3 bis 4 Wochen. Aber das wird schon mal eine Erleichterung sein. Und gerade die Leute mit Hund, das ist dann
ja, jetzt
richtig
kommt's.
Anstrengend.
Jetzt kommt's.
Das ist richtig anstrengend, diese Tage um die Grand Prix herum. Formel E und der historische Grand Prix natürlich nichts im Vergleich zu dem, was dann bei der Formel 1 los ist. Allein aufgrund der Menschenmassen und auch eben dieses... Also, was ja viele Leute nicht wissen, Monaco ist ja ein Land. Das heißt auch Monte Carlo, das sind ja alles, es gibt ja in einem Land dann auch Städte. Und jedenfalls die Stadt rund um den Hafen ist dann Condamin. Und da, das sind wirklich dann so kleine Gässchen und das ist extrem, was da für Menschen sich durch die Gassen schlängeln. Aber das ist extrem voll, aber ich meine das gar nicht meckernd, weil es ist natürlich auf dieses Wochenende hin so speziell und da herrscht eine Atmosphäre in der Stadt, eine Euphorie, eine Partystimmung. Die Leute, was die für Trikots und Jerseys tragen, Cappies, also jeder liebt dort diesen Sport und ganz Monaco, auch in jedem Restaurant, in jedem Hotel, die komplette Deko, alles ist im Formel-1-Fieber mit der coolsten Schokolade, Formel-1 Autos, alles, einfach alles. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und was natürlich auch speziell ist an Monaco, ich rate zwar vielen Leuten ab, dort nicht hinzufahren während des Grand Prix, weil ich sage, weil zum einen ist es unbezahlbar. Es ist wirklich unbezahlbar. Nicht nur, dass man das Hotel oder sowas sich nicht leisten kann, nein, und du nirgendwo mehr laufen kannst. Du kommst gar nicht erst in die Restaurants oder auf die Partys rein, weil die haben da Fantasiepreise auf den Listen stehen, auf den Menüs stehen. Das ist jenseits von Gut und Böse. Aber trotzdem, das Besondere ist natürlich, dass du, ich sag mal, am Abend, wenn dann die Action vorbei ist, du kannst über diese Strecke laufen, du kannst durch den Tunnel laufen, du kannst die Hafenschikane ablaufen, du stehst inmitten der Tribünen oder wenn du ein Auto hast, fährst du selber diese Strecke ab. Das ist natürlich einmalig. Aber jetzt habe ich genug geschwafelt, Christian, du warst vor Ort. Jetzt möchte ich von dir nochmal genau wissen, wen hast du getroffen, wie voll war es vor allen Dingen schon? Was auch ganz interessant ist, zum Monaco Grand Prix, wenn ihr dann rausblickt aufs Meer, da ist dann jeden Tag sind mehr Yachten da. Also ich glaube, ich hatte einmal gezählt, das liegt aber schon gut 10 Jahre zurück, das waren über 150 Yachten. Das fing so am Donnerstag an mit, ich weiß nicht, so 30 und dann am nächsten Morgen Jalousien aufgemacht, huch, jetzt ist aber voll geworden, dann waren es irgendwie plötzlich 70. Ja, und am Sonntagmorgen waren es dann wirklich über 150. Und Christian, bitte. Erzähl, was hast du in Monaco erlebt, wo ich jetzt schon nicht dabei sein konnte?
Ja gut, also ich habe vor dir keine Geheimnisse. Ich werde dir gerne alles erzählen. Aber du hast es am Anfang schon richtig vermutet. Ich habe mich natürlich um das Motorsportthema gekümmert, das motorsportliche Element gekümmert. Und das hat natürlich wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich bin um die Strecke gelaufen während dem zweiten freien Training, also da, wo die Strecke schon ein bisschen Grip hatte und wo die Fahrer auch schon mal richtig rangelangt haben und richtig schnell waren. Also ich sag dir, das ist Jahr für Jahr. Ich kann ja relativ weit zurückblicken. Ich kann ja auch sagen, über die Jahrzehnte hinweg immer wieder gleich. Die Autos verändern sich, die Autos schauen anders aus, die Motoren sind anders, die Motoren klingen anders. Aber ein Rennauto, ein Formel-1-Auto in Monaco am Limit zu sehen, ist schlichtweg sagenhaft. Das ist so toll. Und ich habe mir natürlich die Protagonisten ganz genau angeschaut. Wie liegen die Autos? Was macht ein Verstappen anders als zum Beispiel ein Leclerc? Wie fährt ein Sainz im Vergleich zu Piastri? Und. Und ich sagte eines, es war vom ersten Tag des ersten Trainings an. Klar, hier gibt es nur einen, der bereit ist, alles zu geben, und das war Charles Leclerc. Der hat ein Risiko eingegangen, hat das gemeistert, er hat es gemeistert mit Bravour. Der ist ja nicht einmal irgendwo dagegen gefahren, hat sich nicht gedreht, hat keinen Unfall gemacht, gar nichts. Aber es war von Anfang an klar, der will die Pole. Und die Pole in Monaco, so wie es dieses Jahr lief, ist gleich der Sieg. Und das ist ihm deswegen zu vergönnen, weil er natürlich, weißt du, als Einheimischer, ja klar, und der Prinz unterstützt sich und das ist alles ja nett und gut gemeint, aber das ist alles irgendwie Druck. Und das muss man von sich als Fahrer natürlich abhalten, weghalten. Man muss so fokussiert sein, das Auto in diesem Leitplankenkanal da irgendwie durchzuprügeln, das ist einfach sagenhaft. Und das anzuschauen aus allernächster Nähe hat mir irrsinnig Freude bereitet und hat mir gezeigt, einfach, dass die Formel-1-Fahrer der Gegenwart ganz genau dieselben Formel-1-Fahrer sind wie die der Vergangenheit. Denn sie haben nur eins im Kopf, das Auto so schnell wie möglich irgendwie durchzukriegen. Und auch wenn das, ja, ich sag mal, fast kriminell gefährlich ausschaut, es ist aus dem Cockpit betrachtet dann eigentlich wieder ganz normal. Nur der eine kann es halt ein bisschen besser und der andere nicht ganz so fantastisch. Und deswegen, ja, ne, das sind ja alles super. Und deswegen hat mir eben der Leclerc von der ersten Minute an, von der ersten fliegenden Runde, wo ich den gesehen habe, war klar, der macht no prisoners, keine Kompromisse, der will hier auf Pole stehen. Dass ihm das dann so gelungen ist, ist bewundernswert, denn wenn man sich was vornimmt, heißt es noch lange nicht, dass man es auch hinkriegt, verstehst?
Ja, und dass man dann natürlich auch am darauffolgenden Tag diese Pole in einen Sieg umwandelt. Weil ja, gut, passieren kann viel.
Das war dann wieder ein bisschen einfacher. Weil
ja, aber trotzdem, es kann immer was dazwischen kommen.
Naja, da hast du natürlich recht. Also es ist so, dieses Gefühl in Monaco Formel 1 Autos zu sehen, ich habe mir auch die Formel 2 und die Formel 3 selbstverständlich angeschaut. Wenn ich schon mal da bin, schaue ich auch alles an. Das ist halt deshalb besonders für jeden ganz normalen Zuschauer auch ganz besonders, weil man sehr nah an der Strecke sein kann und weil man mit bloßem Auge Unterschiede sehen kann. Du musst dir das so vorstellen, wenn du in, ich sag mal, auf irgendeiner modernen Rennstrecke wie in Katar oder in, ja, you name it, irgendwo auf der Welt fährst, siehst du eigentlich kaum Unterschiede zwischen schnell und langsam. Zwischen schnell und superschnell. In Monaco sieht man das sofort mit bloßem Auge, weil das Auto sich bewegt, weil du ganz genau weißt, wenn sich der so und so bewegt, die Leitplanke macht da keinen Kompromiss, die bleibt stehen, wo sie ist. Und das sind alles Dinge, die einem echt, also die mir wahnsinnig gut gefallen haben. Naja, natürlich kommt dazu, dass man dann natürlich wie bei jedem Grand Prix viele Freunde trifft und viele Gespräche führt und es ist ja immer, das Schöne ist, am Ende des Tages ist es ein Autorennen. Also für jemand wie mich ist es halt ein Autorennen. Und bei Autorennen gibt es natürlich Ingenieure und Fahrer und ein paar Leute, die damit zu tun haben, das Auto einzusetzen. Und wenn du mit denen sprichst, gibt es natürlich die normale Unterhaltung, die man immer hat, wenn es um das Auto geht und was macht das Auto. Und da hatte ich einen sehr schönen Talk mit dem Chefingenieur von Aston Martin. Und der hat gesagt, weißt du, Christian, eigentlich die Tatsache, dass wir hier sind, macht es zwar ein bisschen schwieriger, weil halt, ja, die Strecke ist wellig und es ist eng und man kommt nicht richtig von A nach B. Aber am Ende des Tages ist es halt ganz einfach, die Probleme sind immer dieselben. Du versuchst dein Auto so abzustimmen, dass es fahrbar ist, nicht zu peaky, wie man sagt, also nicht zu nervös. Und dann hoffst du, dass der Fahrer das alles hinkriegt und dann versuchst du irgendwie, deren Kopf zu zerbrechen. Ja, was gebe ich ihm denn noch, damit er noch ein bisschen schneller fahren kann? Also wieder ein normales Rennwochenende. Und das ist so faszinierend, dass das, was rüberkommt in der Öffentlichkeit, das, was man sieht, was man am Fernsehbild sieht und so, wie wir unseren Podcast heute auch eröffnet haben, nämlich, boah, die Yachten und alles das, ist dann für die Menschen, die diesen Sport betreiben, nicht nur die Fahrer, sondern auch die Ingenieure und das Team, zwar sichtbar, aber völlig sekundär. Die schauen nur, dass sie das Auto besser hinkriegen und dass das, warum sie dort sind, ist nicht der Glamour, sondern das Rennauto. Und diesen Unterschied habe ich immer sehr genossen, als ich selbst da gefahren bin. Den habe ich aber auch immer gesehen in den ganzen Jahren, wo ich vor Ort war. Und es ist so schön, dass man das, dass diese, ja, diese Einstellung eigentlich zu dem Thema sich über Jahrzehnte nie geändert hat. Und ich bin mir sicher, als in den 50er Jahren irgendwann mal Fangio dort fuhr oder Ascari oder wie sie alle hießen. Da
und
war's,
Christian Danner.
Nee, ja, das ist ja nicht so wichtig, aber da war es damals, damals schon genauso. Und das ist eigentlich schön zu sehen, dass egal, was da drumherum passiert, das eigentlich immer gleich bleibt.
Ja, ja. Und das wirklich, und das finde ich an dem Motorsport so toll, es ist ein Wanderzirkus, der dich einmal um die ganze Welt bringt, innerhalb eines Jahres auf jedem Kontinent stattfindet, in so vielen unterschiedlichen Ländern, wo du, obwohl du an der Rennstrecke bist, trotzdem natürlich die jeweiligen Fans aus den Ländern triffst und siehst und erlebst das Essen, die Stimmung, die Atmosphäre. Das ist anders in den Niederlanden als in Mexiko, als in China, als in Japan, aber es ist halt, jedes Rennen ist dann doch so individuell. Und ja, Monaco ist natürlich Tradition, da ist über die Jahrzehnte, die das Rennen da nun auch stattfindet, auch sehr, sehr viel passiert. Ich glaube, wir hatten im letzten Jahr, als wir über den Grand Prix gesprochen hatten, hatte ich auch mal erwähnt, und das kann ich jetzt nur noch mal wiederholen, es gibt alte Filme aus den, die spielen dann in den, ich denke mal in den 50er, 60ern, ich weiß nicht genau, wann sie gedreht wurden, unter anderem den Film Grand Prix. Ein ganz klassischer Motorsport-Formel-1-Fan, den kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Da spürt man nochmal den Motorsport aus den vergangenen Jahren. Also den Film möchte ich mir unbedingt nochmal angucken.
Ja, das ist schön, dass du das sagst. Und das ist natürlich, inhaltlich ist das gleich geblieben. Weißt du, gerade heute bin ich von vielen Leuten angerufen worden, angeschrieben worden. Ja, das war jetzt ein Rennen, da ging es ja nur darum, irgendwie da zu bleiben, wo du bist. Und ist also langsam gefahren und das ist doch ein Anachronismus, muss in Monaco zu fahren, man müsste den Grand Prix abschaffen und man müsste die Streckenführung ändern. Und da habe ich Folgendes, ja, das
Entschuldigung,
ist,
wie soll das denn bitte möglich sein?
Ja, den ganzen Ort kannst du irgendwie benutzen. Ja, da kannst schon noch ein paar Kurven dazukommen.
Na, man könnte unten an der Promenade vorbeifahren.
Ja, das siehst du. Also man sollte dich als Streckenarchitekt bei der Firma Tilke akkreditieren.
Da sind wir wieder. Wie oft wir jetzt schon die Formel-1-Welt quasi an uns gerissen haben.
Revolutionieren.
Mit unserer tollen Idee, die FIA, jetzt noch die Streckenführung, ja. Das ist ein Two-Man-Business hier. Ich weiß gar nicht, warum die so viele Angestellte haben.
Ja, ich verstehe es eigentlich auch nicht. Na gut, aber dann habe ich gesagt, ja, weißt du, die Daseinsberechtigung einer Strecke kann nicht sein, zu sagen, die Autos sind da nicht so gut. Die Autos müssen sich grundsätzlich immer nach der Strecke richten. Dass es dort eng ist, dass es dort eine, ja, sehr limitierte Möglichkeit gibt zu überholen. Ja, das ist immer schon so gewesen. Da hat sich noch nie was geändert. Und egal in welcher Formel, also in welcher technischen Phase der Formel 1 wir uns befunden haben, es war immer Wahnsinn, da durchzupfeifen mit einem Formel 1 Auto. Aber es ist sehr spezifisch, es ist sehr speziell. Es ist eben Monaco. Und da muss ich sagen, wenn das heißt, man kann nur extrem schwer überholen, muss ich halt mein Augenmerk aufs Qualifying richten und muss schauen, dass ich da weiter vorne irgendwie rankomme. Und das ist speziell, das weiß aber jeder, wenn er nach Monaco kommt. Und das ist eben das, worin sich diese Strecke von allen anderen unterscheidet. Und ich habe immer gern, wenn nicht jede Strecke genau derselbe Einheitsbrei ist und irgendwie eine künstliche Atmosphäre hat und das, auf was es eigentlich ankommt, nämlich sich auf diese Strecke mit all ihren Spezialitäten und mit ihren unangenehmen Dingen auseinanderzusetzen, sie zu meistern, das ist die Herausforderung. Und in Monaco, klar, wenn du da mal vorne bist, zählt nur noch Track Position und die musst du halt irgendwie halten. Und natürlich hat in diesem Jahr dieser spektakuläre Unfall gleich in der ersten Runde dazu geführt, dass alle ihren Reifenwechsel in der ersten Runde gemacht haben und dann automatisch zu Ende gefahren sind. Und die vorne fuhren, wussten ganz genau, was sie machen sollten. Und die hinten fuhren, kamen eh nicht vorbei. Das heißt, der ganze Zug ist dann so vor sich hingezockelt im Formel-2-Tempo. Aber das ist halt nun mal in Monaco üblich. Das war noch nie anders. Der Nico Rosberg ist da mal gefahren als die Reifen immer so schnell kaputt gingen. Ich weiß nicht, wann war das? 14, 15, irgendwann da. Und hat dann gewonnen und ist dann da einfach vorne weggetrödelt. Und dann hat Jérôme D'Ambrosio sich ein Herz gefasst, der damals einen Weltklassewagen, Marussia oder ich weiß nicht was, wofür fuhr
ja,
der?
Marussia.
Irgend sowas, ja. Fuhr,
wie hieß nochmal der andere? Das waren zwei Teams, Marussia und HRT, oder ist das HRT zu Marussia geworden? Es waren auf jeden Fall zwei Teams.
Spyker gab es noch. Spyker gab es
ja,
auch.
Ja, Spyker, das war 2007 und die wurden dann zuvor, nee, 2007. Ja. Glaub mir, mit Spyker kenne ich nicht aus.
Also, genau, deswegen habe ich es jetzt erwähnt, dachte ich, du wirst mir da gleich mal draufhelfen. Ja, aber der hat dann die Mercedes überholt und ist viel, viel schneller gewesen. Also, das gab es dort schon immer und es war schon immer ein Grand Prix, wo du schauen musst, dass das Qualifying wichtiger ist als das Rennen und dann hoffen, dass halt irgendwie nicht die Strategie zu sehr kompliziert wird. Und genauso ist es dieses Jahr passiert und deswegen war das, finde ich, ein typischer Monaco Grand Prix, ein schöner Monaco Grand Prix und letztendlich ja immer noch mit einem ganz verdienten Sieger.
Ja, und ich sag mal, die Emotionen, ich glaube, da hat sich einfach jeder für ihn gefreut, dass er das geschafft hat. Aber was ich nochmal sagen möchte, ich meine, Strategie gehört halt auch dazu. Und es gibt solche Rennen und solche Rennen. Man kann nicht jedes zweite Wochenende von einem, ich sag mal, Blockbuster-Rennen ausgehen, wo sich bis zur letzten Minute die Jungs battlen und dann irgendwie am besten noch das Foto entscheidet, wer über, ja gut, die Zeiten sind vorbei, die Computer, Lichtschranken entscheiden, wer wann wie gewonnen hat. Aber nein, das ist diese Strategierennen gehören eben auch dazu und das und auch mit Blick auf die Autos oder das, was du davor gesagt hattest, wie sich die Ingenieure unterhalten. Ich sag mal, dieses Thema, ja, eine typische Strecke, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil jede Strecke ist ja irgendwo anders. Natürlich, es gibt Strecken, die sind ähnlicher, Strecken, die sind ein bisschen schneller oder dann die Stadtkurse, die sind auch nochmal eine Charakteristik für sich selbst. Aber was soll das ansonsten heißen? Weil mein Ziel ist es ja, als Ingenieur ein Auto zu entwickeln, das das beste Auto ist und das beste Auto muss bestmöglich auf jeder Strecke, die mir hingestellt wird, funktionieren.
Ja,
und dass das auf der einen mal besonders gut geht und auf der anderen vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber nein, mein Ziel ist es, dass es eben überall klappt.
Ja, und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Red Bull ist am struggling. Das hat in Monaco nicht gut funktioniert, weil das Auto dort halt eben nicht gut funktioniert. Da kann man immer noch gewinnen, wenn die Konkurrenz schwach ist. Aber die Konkurrenz heißt jetzt Piastri, die Konkurrenz heißt Norris in den McLaren und die Konkurrenz heißt Sainz und Leclerc im Ferrari. Und das heißt natürlich, dass ich eigentlich keinen Walk in the Park mehr habe. Ich habe nicht mehr einen Spaziergang aus Verstappens Position heraus und einfach, egal was, auch wenn das Auto nicht so gut ist, das Rennen zu gewinnen. Und ich glaube, da haben wir jetzt lang genug drauf gewartet, dass der Punkt kommt und den haben wir jetzt in Miami schon gesehen, den haben wir aber auch ganz klar wieder bestätigt bekommen in Monaco, dass McLaren aufgeholt hat, Ferrari aufgeholt hat, die sind wirklich dran. Und jetzt wird es natürlich sehr schön zuzuschauen, wie zwei super gute McLaren-Fahrer, zwei super gute Ferrari-Fahrer in den nächsten Rennen mit einem super guten Red Bull-Fahrer klarkommen. Weil der Verstappen ist nicht zu beneiden. Der hat niemand, der ihm zur Seite steht. Denn das, was Perez in Monaco abgeliefert hat, war natürlich leider ziemlich, ziemlich schlecht. Ob das so bleiben wird, werden wir sehen. Im vergangenen Jahr hat er ja da so ein bisschen seine psychischen Probleme gehabt. Aber
und ich wollte gerade sagen, und zur selben Jahreszeit.
Ja, 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 ja.
Das fing ja alles kurz nach Miami, um Miami herum an und dann eben im Mai mit diesen Europa-Grand Prix. Das war mein erster Gedanke, als ich das dann gesehen hatte mit Perez. Ich so, oh, was ist denn da wieder los? Hat er eine Mai-Krise?
Ja, ich glaube, das ist wieder gekommen. Die Mai-Krise ist wieder im vollen Gang. Ja, gut. Also, als ich dann zurückgeflogen bin am Samstagmorgen um 6 Uhr irgendwas, bin ich dann nach Frankfurt geflogen, wollte ich dir, du hast ja immer wieder mit den Flugverspätungen zu kämpfen, wie ich weiß, von Nizza aus. Ich kann dir sagen, als ich nach Frankfurt fliegen wollte, hatte ich auch eine Stunde Verspätung. Das hat also nichts mit dir zu tun. Ich hoffe, dich beruhigt das. Sondern das ist halt einfach ganz normal. In meinem Fall,
wenn du nach Deutschland fliegen willst.
Ja, in meinem Fall war es nur wurscht, weil ich bin ja dann nur mit der Eisenbahn von Frankfurt nach Köln gefahren. und wir hatten um 16 Uhr oder 15.30 Uhr die Sendung. Also das hat immer noch gut geklappt.
Aber das einzig Entscheidende war, dass du pünktlich im Studio sitzt.
Naja gut, irgendwie schon. Ich meine, Job geht immer noch vor, aber bei mir, Gott sei Dank, verschmilzt das Ganze ja ein bisschen. Ich meine, ich war jetzt auch nicht ganz ohne Job in Monaco und deswegen passt das schon. Ich wollte nur dich beruhigen, Jenny, weil du ja oft denkst, dass das ist persönlich gemeint gegen dich. Da hat sich jemand verschworen gegen Jenny.
Die Lufthansa hat sich gegen die kleine Jenny verschworen.
Ja.
So wichtig habe ich mich noch nicht genommen, aber, ja, aber gut zu wissen, dass es auch anderen Menschen so geht. Im Zweifelsfalle immer den Leuten, die mit mir fliegen.
Die Befürchtung habe ich dir hiermit genommen. Das ist nichts Persönliches.
Gut zu wissen. Jetzt kann ich heute Nacht ja endlich mal wieder beruhigt schlafen.
Naja, das finde ich sehr gut. Du hast ja erzählt, mir erzählt letzte Woche, dass du Football-Saisoneröffnung hast und dass du total engagiert bist und jetzt geht's los und die Saison der European League of Football beginnt und jetzt geht so quasi das Leben, das berufliche Leben der Jenny auch wieder los. Wie lief's denn da bei dir?
Ich bin sehr glücklich, sehr zufrieden. Es lief sehr gut. Ich bin sehr selbstkritisch, aber für die erste Sendung in diesem Jahr war das ganz gut, glaube ich. Ja, morgen gibt es aber erst das Feedback.
Also,
ich kann jetzt quasi mich selbst noch loben und bekomme dann morgen vielleicht einen drauf. Aber ich sag für die erste Sendung, ja, lief gut. Ja. Es war schön, wieder im Stadion zu sein. Es waren auch wirklich viele Fans dort. Wieder die Emotionen dort zu spüren, die Freude, die Leute einfach haben, die Leidenschaft, die Spieler und die Teams haben. Und das ist das, was mich am Sport generell so immer wieder mitreißt und beeindruckt, mit wie viel Leidenschaft die Menschen dort arbeiten. Und das meine ich jetzt, also genauso jetzt mit Blick auf Motorsport, die Mechaniker, wie die an den Autos schrauben, wie viele Stunden die da noch sitzen und darüber sprechen, wenn was nicht gut läuft. Die Ingenieure, die sich den Kopf zerbrechen, da, wenn man eben so als Team dasselbe Ziel verfolgt und damit voller Leidenschaft dabei ist, das ist etwas, was mich mitreißt und wo ich dann eben auch selber Feuer und Flamme bin und egal, ob jetzt mit Blick auf Motorsport oder auf Football, einfach nur dankbar bin, ein kleiner Teil von sowas sein zu dürfen. Und auch wenn jetzt natürlich vor 4 Jahren ich den Football für mich entdeckt habe, ich meine, Motorsport begleitet mich jetzt auch seit, wie lange sind das, 15 Jahre, ach, länger. Das ist ein so großer Teil für mich, ein so großer Lebensabschnitt, aber der ja auch nicht vorbei ist, weil Abschnitt ist falsches Wort, ein so großer Bestandteil meines Lebens und mit dieser, dadurch, dass wir jetzt mit Boxentalk wieder regelmäßig darüber sprechen, bin ich ja auch wieder ganz anders im Motorsportthema drin, jetzt mal unabhängig von der Formel E gesprochen. Ach, die war ja auch noch in Shanghai.
Ja, da müssen wir gleich drüber.
Ein so ereignisreiches Wochenende. Nein, aber diese Leidenschaft, die im Sport herrscht, gerade bei den Menschen, die so wirklich ganz nah da dran sind und involviert sind, das ist etwas, diese Emotionen, die reißen mich mit und deswegen war ich froh, im Stadion stehen zu dürfen. Ich liebe es zu arbeiten, ich war froh, da einfach busy zu sein, mich selbst zu challengen, unter Druck zu stehen, positiv gemeint und ich bin froh, dass du für uns das Formel-1-Rennen und das ganze Wochenende überblickt hast. Ja, und Formel E, da hatten wir ja auch unsere Fühler ausgestrahlt, weil für uns war so, okay, Formel 1 Monaco, Formel E Shanghai oder dann eben noch Jenny Aachen. Jenny ging halt nach Aachen.
Die Jenny in Aachen, das finde ich jetzt, das ist auch, ist, ich meine, Aachen ist eine schöne Stadt und auch eine sehr wichtige Stadt in Deutschland. Und da hast du sicherlich auch deinen Spaß gehabt, da will ich jetzt mal gar nicht drüber reden. Aber
ich war glücklich,
die,
ja.
Ja, sehr gut. Schau mal, jetzt sind unsere Zuhörer auch glücklich. Die Jenny hat offiziell gesagt, sie war glücklich. Das finde ich schön. Sonst sag's ja immer nur ich, wenn ich an irgendeiner Strecke stehe und ich mich über meine Rennautos freue. Aber jetzt lass uns noch mal kurz über Shanghai reden. Shanghai ist ja eine Strecke, die wir aus der Formel 1 kennen. Shanghai ist eine Grand Prix-Strecke, die seit vielen Jahren sozusagen benutzt wird oder in Operation ist. Seit der Corona-Pause ist dieses Jahr wieder ein Formel 1 Grand Prix gewesen und seit vielen Jahren ist auch dieses Jahr wieder ein Formel E-Rennen in China hat stattgefunden. Und ich habe natürlich da auch ein bisschen reingeschaut, weil wenn man schon mal einen Rennsonntag hat, wo von früh bis spät immer was los ist, muss man früh anfangen und auch den Shanghai E-Prix gucken. Hast du mal reingespitzt oder hast du nur mit deinen Mädels telefoniert, die dort waren?
Ich muss wirklich sagen, also das bisschen, da habe ich mich dann auf die Formel 1 konzentriert und Schande über mein Haupt, da war keine Zeit mehr für Formel E, aber also selber schauen. Ich hatte natürlich, wie du gerade gesagt hast, meine ganzen Kollegen vor Ort und die haben mir viele Nachrichten geschickt und mich abgedatet, was denn dort los war oder vielleicht auch nicht wirklich los war.
Ja, na gut, also die Formel E hat natürlich im Vergleich zur Formel 1 einen schwierigen Stand, weil es natürlich viel, viel unbekannter ist, viel kleiner ist, viel langsamer ist. Aber ist natürlich in einem Markt wie China wahnsinnig wichtig, weil China hat die größte Elektromobilitätsszene der Welt. Das Land mit den meisten E-Autos, die da rumfahren. Und es ist natürlich auch von der Regierung so gewünscht, dass dort was vorwärts geht mit E-Mobilität. Und das machen die ja ganz anders als bei uns. Da wird nichts verboten, sondern wird einfach angeordnet, so machen wir das und dann wird das einfach durchgezogen. Und deswegen war das für die Formel E ganz wichtig, in China zu zeigen, hallo, wenn ihr spielen wollt, ihr Hersteller aus China, wenn ihr auf der Bühne, der Weltbühne einer FIA-Weltmeisterschaft euch zeigen wollt gegen Konkurrenz wie Porsche, wie Jaguar, wie Nissan und so weiter, wie Stellantis, dann kommt hierher, dann könnt ihr hier mitmachen. Und das war natürlich schon sehr spannend. Das Rennen, gut, ich habe mich für Porsche gefreut, dass sie gewonnen haben. Wenn Porsche gewinnt, ist eigentlich grundsätzlich erstmal immer gut. Aber das war schon ein ganz wichtiger, sagen wir, erster Aufschlag wieder in dem Land, wo E-Mobilität ganz, 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 ganz groß geschrieben ist. Und das Racing ist, finde ich, immer eine Eingangstür, so ein bisschen fast eine Hintertür emotionaler Art zum Kunden, zum Zuschauer, zum Fan. Und das ist ganz wichtig, dass das für die Formel E auch funktioniert, ähnlich wie es in der Formel 1 bereits existiert, nur halt eben in einer anderen Nische, in der E-Mobilitätsnische.
Die eben, wie du jetzt schon gesagt hast, natürlich in diesem Land wirklich auch wichtig ist. Und was viele, oder ich weiß nicht, ob jeder darüber sich im Klaren ist, aber die Formel E fuhr 2014 das allererste Rennen in China, in Peking damals. Dann waren wir, ich glaube, das war dann im dritten Jahr, also die ersten beiden Jahre war Peking, dann waren wir auf einer Insel namens Sanya, das angeblich chinesische Hawaii. Ja, kann man so stehen lassen. War eine sehr, sehr weite, sehr, sehr lange Anreise und dann eben, wie du gesagt hast, diese lange China-Pause und jetzt zurück und da, ja, es war noch nicht bekannt in der Stadt von dem, was ich von meinen Kollegen gehört habe. Ich sag mal, der Hype war jetzt nicht zu spüren. Aber auch da, wenn ich zurückdenke an die Formel-1-Jahre, an die Anfänge, das ist ja auch kein Vergleich zu dem, was wir in diesem Jahr beim China Grand Prix gesehen haben. Das Fahrerlager, das war menschenleer. Das war einfach nur groß und leer. Und die Formel 1 hat schon lange gebraucht und die E-Mobilität ist in einem Land wie China wirklich, kann die Menschen dort unterstützen und oder gut, wirklich gut für die Städte sein. Wer schon mal dort war und irgendwie in dieser Smogwolke landet, der weiß, wovon ich spreche. Also wenn man das richtig angeht, glaube ich, dann kann das Thema Formel E in China wirklich Fuß fassen.
Ja, du musst halt immer nur die Welten miteinander verbinden. Und genau. Unter diesem Thema, unter dieser Überschrift muss ich dir eine kleine Anekdote erzählen. Formel 1 Grand Prix in China. Und ein riesiges Fahrerlager, also da verliert man sich und verläuft sich. Und es gab eine Bank, wo man sich hinsetzen konnte. Und da saß Nelson Piquet, gegen den ich ja Formel 1 gefahren bin. Und ich habe mich zu Nelson gesetzt und wir haben dann geplaudert und hatten eine ganz gute Zeit. Und wir waren da auch ungestört, weil halt das Fahrerlager so groß, so viel zu groß war und ist. Und dann haben wir geplaudert und dann sagt der Christian, stell dir vor, ich habe jetzt gerade ein Geschäft mit dem Bernie Ecclestone gemacht. Da sage ich, ja, was hast du da für ein Geschäft gemacht? Sagt er, ja, ich habe ihm meine Uhr verkauft. Da sage ich, ja, was ist denn da besonders? Ja, wolltest du unbedingt loswerden? Ja, eine Hublot. Hublot, also nicht gerade die günstigste. Dann sagt er, ja, das war super, die habe ich ihm verkauft für, ich glaube, 45.000. Und dann sage ich, du, gratuliere, was kostet sowas neu? Dann sagt er, naja, meine hat neu $120 gekauft, die war nämlich vom Fake-Markt. Und dann hat er dem Bernie einen Blender verkauft.
Und nicht dein Ernst.
Doch, ich schwöre. Und daher habe ich dieses riesige, zu groß geratene Fahrerlager, wo die Formel E am Wochenende ja auch war, in Shanghai, in so guter Erinnerung, weil Nelson Piquet und Christian Danner saßen auf der Bank und haben geplauscht und bei der Gelegenheit hat mir Nelson erzählt, dass er eben dem Bernie einen Blender verkauft hat. Ist es nicht großartig?
Also ich sag mal, jetzt mal wirklich plump ausgedrückt, ich glaube, du musst ganz schön Eier in der Hose haben, um einem Bernie Ecclestone einen Fake zu verkaufen. Wenn der das rausfindet, dann möchte ich nicht den anderen.
Naja, das hat er natürlich relativ schnell rausgefunden, würde ich mal sagen, aber der Nelson Piquet und der Bernie, die sind ja schließlich gemeinsam Weltmeister geworden, also da kann man sowas schon mal machen. Aber um wieder die Rückreise anzutreten und wieder nach Europa zu kommen, du hast gesagt, es war ein toller Motorsport-Sonntag, die Formel E, die Formel 1. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass dann auch noch die MotoGP war? Naja, das kam erst am Abend. Da gab es noch ein Gewitter, so. Oder die waren ja ganz spät. Also so weit bin ich noch nicht.
MotoGP, nein, es tut mir leid, Christian.
Das muss man sehen.
Ich habe gearbeitet. Mein Tag war sehr lang.
Ja, also ich habe auch gearbeitet. Ich habe gedacht, dass wenn ich hier einen auf Motorsport-Experte mache, muss ich alles, was läuft, gucken. Dann habe ich das tatsächlich gemacht und habe MotoGP geguckt. Es war großartig, herrliches Rennen. Also das ist einfach immer toll in Barcelona. Hatte meinen Spaß. Dann gab es natürlich den Formel 1 Grand Prix und als der fertig war, habe ich mich dann langsam aber sicher auf den Abend konzentriert. Da gab es ja noch die 500 Meilen von Indianapolis. Jetzt weiß ich nicht, ob du mal dort vor Ort warst. Ich glaube nicht, oder?
Nein, ich bin noch nie dort gewesen.
Ah, Jenny, ein großer Fehler. Ja. Das ist ja so sagenhaft. Und also ich fahren ja doch viele mit, die ich kenne, wie den Grosjean oder den Ericsson oder den Callum Islet und wie sie alle heißen. Und das ist dann so toll zu sehen, wie ein riesiges Rennen mit 300.000 Zuschauern, das ist einfach unfassbar, amerikanisch aufgezogen und abgefeiert wird. Die hatten ja ein Riesenproblem, weil eine Tornado-Sturmfront mit, also eine Gewitterfront halt auf gut Deutsch, dort in Indiana, das ist ja der Great Midwest, das ist ja bei Chicago, ein bisschen weiter unten ist Indianapolis in Indiana. Das ist der mittlere Westen, da ist alles flach und da ist im Sommer manchmal doch recht stürmisch. Und dann kam so ein Sturm da und die Strecke stand unter Wasser und man kann in India nur, also auf dem Oval zumindest, nur bei Trockenheit fahren. Dann haben die da in stundenlanger Arbeit die Strecke wieder trockengelegt mit so großen Blowers, das sind so große Jet-Engines, also so wie riesige Haartrockner praktisch, also Flugzeugmotoren, und haben das alles wieder schön abgetrocknet und sind dann das Rennen gefahren. Und dieser Build-up ist wirklich toll und der zeigt, dass man diesen ganzen Firlefanz oft gar nicht braucht, solange man das Rennen als ultimativen Höhepunkt in den Mittelpunkt stellt. Ja, da wurden die Nationalhymne der Vereinigten Staaten natürlich gesungen, natürlich alles von irrsinnigen Stars. Dann wurde die Landeshymne des Staates Indiana gesungen. Dann ist das Ganze am Memorial Day, das ist der Gedenktag für die Opfer der verschiedenen Kriege, in die die Vereinigten Staaten involviert waren. Und das Ganze wurde dann in einer unglaublichen Mischung aus Patriotismus und America ist fantastic und Motor Racing ist superb und Indianapolis Motor Speedway ist einfach das Allergrößte. Und dann ist es noch was in Amerika ganz wichtig ist. Es ist uralt. Es ist uralt, hat Geschichte. Da ist also, was da alles schon passiert ist. Und dann hieß es, irgendwann hat Roger Penske dann gesagt, der Besitzer des Indianapolis Motor Speedway, Gentlemen, start your engines. Und das ist irgendwie auch aus der Entfernung, ich war ja ein paar Mal da, aber aus der Entfernung ist das, da kribbelt es einen immer noch irgendwie, dass da läuft es am kalten Buckel runter. Es ist schon ganz toll, denn die 500 Meilen von Indianapolis ist nicht irgendein Rennen, es ist das größte Autorennen der Welt. Und da muss ich sagen, auch wenn es spät war und auch wenn ich schon ein bisschen Motorsport geguckt habe, mir hat das unglaublich gut gefallen. Das Ergebnis war halt dann, war zwar sehr spannend, hat sich erst in der letzten Runde entschieden, aber es war vorhersehbar, dass die Autos da von Penske vorne sind. Aber Jenny, ich habe dir ja versprochen, ich komme mal Football gucken und du versprichst mir, du gehst mal nach Indy.
Also da musst du mich nicht zweimal drum bitten. Aber wenn, dann auch bitte mit dir. Wir müssten mal eine Boxentalk-Folge im nächsten Jahr von dem Indy 500 Rennen machen.
Ich habe immer telefoniert, der Günther Steiner war ja da. Der Günther Steiner ist ja mein Freund und Kollege bei RTL als Experte, ehemaliger Teamchef in der Formel 1. Und der hat seinen ehemaligen Fahrer Romain Grosjean besucht, der dort ja am Start war. Und das war so nett, weil da hat man halt immer gesagt, weißt du, Christian, ich habe überlegt, der wohnt ja in North Carolina, in den Vereinigten Staaten. Und ich habe überlegt, ob ich nach Monaco kommen soll. Ich habe gedacht, nee, ich gehe zu Indy 500, ist nicht so weit geflogen und da sehe ich so viele alte Freunde wieder und genauso war es. Also die Fotos, die ich da gesehen hatte, mit wem da alles auf dem Foto war, war wirklich lustig. Und es zeigt halt, und das freut mich immer, wenn man mit solchen Leuten wie Günther Steiner redet, der Motorsport ist nicht eine Insel, der Motorsport sind alle Inseln. Egal, ob es die Formel-1-Insel, die DTM-Insel, die NASCAR-Insel, die Japan-Insel, die Formel 3, 2, 1, alles völlig wurscht, IndyCar. Es ist einfach toll, im internationalen Spitzensport daheim zu sein und dort halt reinriechen zu können, weil im Fall von Günther und von mir, wir das ja alles auch gemacht haben. Also NASCAR habe ich nicht gemacht, aber sonst alles. Und das ist so schön, wenn man dann an einem solchen Sonntag die versammelte Packung bekommt. Es läuft einer der tollsten Locations der Welt in der Formel 1, Monaco. Das größte Autorennen der Welt, 500 Meilen von Indianapolis. Ein super MotoGP-Rennen in Barcelona, Spanien. Ja, da ist echt was los in Sachen Moto, also Motorrad. Und dann noch in Shanghai die Formel E, wo ich ja immer, genau wie du, Jenny, ein bisschen so mit Herzblut da drin hänge, weil wir das mögen, weil das toll ist und weil das eigentlich noch ein bisschen wachsen sollte und besser werden muss noch. Also das war schon ein schöner Sonntag, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Also es zeigt einfach, dass Motorsport wirklich, jeder findet dort seine Nische, aber trotzdem die Leidenschaft sind dann für alle gleich und man möchte gewinnen, man möchte schnell fahren, man liebt die Energie und die Geschwindigkeit und auch das Ganze, was da natürlich an Ingenieurswissen und sowas und Technik dahinter steckt. Es ist schön. Ich habe nur gerade, als du das so aufgezählt hast, habe ich mir nur irgendwie gedacht, so, warum muss das eigentlich alles an einem Wochenende stattfinden? Wir haben doch noch ein paar.
Naja, so. Es gibt, das ist natürlich Zufall und ich meine, wir haben natürlich, müssen der Ordnung halber, dürfen natürlich die DTM auch nicht vergessen, die hat nebenbei auch noch stattgefunden. Allerdings hieß die Location Lausitzring. Und das verblasst natürlich etwas gegen Monaco, Indianapolis oder Shanghai. Aber stattgefunden hat sie allemal.
Ja, das war ein Wochenende, wie man es im Mai eigentlich nur als Motorsportfan bis aufs Äußerste zelebrieren kann. Wie viele Stunden hast du vorm Fernseher gesessen?
Ich hab's vergessen.
Oder anders, wie viele Stunden hast du nicht vorm Fernseher gesessen und irgendwas mit Motorsport geguckt?
Ja, die Frage ist berechtigt. Aber gut, so, ich genieße das und ich schaue da gern zu und ich schaue gern hin. Und genauso werde ich es auch in der kommenden Woche wieder machen. Und wenn wir zwei uns dann über den nächsten Grand Prix, einen meiner absoluten Lieblings-Grand Prix in Montreal, Kanada,
ja,
unterhalten, da freue ich mich schon sehr. Und da werden wir auch wieder viel erzählen können. Nicht nur, was wir dort erlebt haben, wie dort die Stimmung ist in der Stadt und wie das alles so sich so entwickelt hat im Laufe der Jahre und was uns da ganz besonders gut gefallen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr gute Erinnerungen an Kanada und ich habe fast schon überlegt, ob ich nicht einfach rüberfliege, weil aufgrund der Zeitumstellung wäre ich ja rechtzeitig wieder da und am Samstag in Köln zu sein. Ja. Aber ich habe mir dann
doch... Hast du jetzt Lust darauf, auf diesen Nervenkitzel? Wie pünktlich ist der Flug? Schaffe ich es noch ins Studio?
Nein. Also man muss es nicht überreizen. Ich bin ganz zufrieden. Ich mache das natürlich bei den europäischen Saisonrennen dieses Jahr öfters oder fast immer. Aber das mit Montreal habe ich gedacht, das schaue ich mir mal gemütlich von zu Hause aus an.
Und was eben jetzt auch, unabhängig davon, dass wirklich für uns beide dieser Kanada Grand Prix einfach was ganz Besonderes ist und warum, das werden wir dann in der nächsten Folge ausführlicher besprechen, ist jetzt wirklich mit Blick auf diese WM, die ja doch plötzlich spannend zu werden scheint. Ich meine, was haben alle, inklusive uns beiden oder vor allen Dingen auch meinerseits, hier gesagt, ach Gott, und Verstappen, das wird ein wieder, ach, der ist doch schon irgendwie nach fünf Rennen wird der Weltmeister sein und wer kann ihn denn schlagen? Und jetzt plötzlich kommen da nicht nur ein Team oder ein Fahrer dran, nein, es ist es könnte ein WM-Kampf geben ab den kommenden Rennen, wenn die es wirklich noch ein bisschen besser schaffen, wie wir ihn lange nicht gesehen haben. Und das macht mich gerade richtig euphorisch. Also ich freue mich wahnsinnig auf jetzt die kommenden Rennen, um zu sehen, okay, was passiert noch vor der Sommerpause, was ist dann nach der Sommerpause los? Und ne, also ganz spannend. Also mein Bauchgefühl sagt mir, das könnte richtig gut werden.
Mensch, Leute, das Bauchgefühl von der Jenny heißt dranbleiben und wir sehen uns oder hören uns übernächstes Wochenende wieder. Okay, Jenny, machen wir das?
So machen wir es. Ich freue mich drauf.
Alles klar.